61 Milliarden Dollar macht die USA für die Ukraine locker. Das Hilfspaket umfasst unter anderem Flugabwehrraketen, Geländefahrzeuge oder Schützenpanzer. Wir fragen uns heute, wie verändert das neue Hilfspaket die Ausgangslage der Ukrainer? Welche Strategie fahren die Russen aktuell? Und wir blicken auch kritisch auf uns Medienschaffenden und fragen uns, bekommt der Ukraine-Krieg bei uns in den Medien genug Platz und den Platz, wo der Krieg eigentlich verdient? Ihr hört «Hinter den Schlagzeilen», der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast natürlich überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joël Weil und bei mir heute unser Auslandredaktor Bojan Stula. Hallo Bojan.
Hallo Joël, freut mich sehr, dass ich da sein darf.
61 Milliarden Dollar, das ist viel Geld. Ist das ein besonders grosszügiges Hilfspaket?
Das Besondere an diesem Hilfspaket ist, dass es einfach so lange verzögert worden ist. Also vom Gesamtumfang ist das, was eigentlich schon lange hätte sollen, an die Ukraine gehen. Das ist nicht das Spezielle jetzt die Grösse, sondern dass es endlich kommt. Und natürlich, dass es zweierlei bewirkt. Erstens einmal, es gibt wieder der Ukraine die Hoffnung, dass Nachschub kommt, nachdem er über ein halbes Jahr vom amerikanischen Nachschub abgeschnitten war. Das ist sehr wichtig für die Moral, auch für die Bevölkerung, auch für die Soldaten natürlich an der Front. Und dann zweitens natürlich das Material, die Ausrüstung, die Munition vor allem auch, die der Ukraine eben gefehlt hat, um die Offensive, die Russen jetzt seit ein paar Monaten fahren, die können jetzt bremsen und das steht jetzt zumindest mal in Aussicht.
Welche Waffen umfasst denn das Hilfspaket?
Ja, das ist eine ganze Einkaufsliste oder Verkaufsliste oder Lieferliste, wie man das immer sagen will. Es sind auch nicht alle Details bekannt. Du hast viel schon in deiner Anmoderation gesagt. Eben ganz wichtig ist die Artilleriemunition von auf diesen zwei Hauptkaliber, die verwendet werden in der ukrainischen Armee. 155 mm, das sind so die grösseren Kanonen mit der grösseren Reichweite und 10,5 cm Kanonen. Und das ist ja der Mangel an Artilleriemunition. Der ist ja auch immer wieder betont worden von den Ukrainern selber.
Bekommt mit dem Hilfspaket Ukraine all das, was sie brauchen?
Also all das längstens nicht. Wir haben ja selbst irgendwie, man kann sich vielleicht erinnern an die Diskussionen, wo man um Panzerlieferungen hatte. Dort haben sie ja nur einen Bruchteil, nicht mal die Hälfte von diesen Panzer gebraucht, die der damalige ukrainische Generalstabschef gefordert hat von einer erfolgreichen Offensive. Und was auch ganz, ganz entscheidend ist, neben der Luftabwehr, über das werden wir sicher noch reden, das ist, dass die längst schon versprochenen F-16 Kampfjets von den USA, dass die immer noch nicht da sind, unserem Wissen nach, dass die immer noch nicht geliefert worden sind, die hängen irgendwo zwischen Dänemark und Holland, die Flugzeuge, die die Ukraine bekommen sollte. Und werden ganz, ganz schmerzhaft vermisst auf ukrainischer Seite.
Wir müssen gar nicht lange warten, um über die F-16-Jets reden, weil ich möchte von dir gerne wissen, die F-16-Jets, die hängen irgendwo und du hast ja vorher gesagt, das Hilfspaket von der USA, das hat jetzt relativ lange gebraucht, bis es frei geworden ist. Warum ist die Hilfe für die Ukraine vom Westen, warum läuft das so schleppend?
Es gibt ganz verschiedene Gründe für das. Es ist schwierig, über das Ganze, über die Schwierigkeiten, so eine Gesamtstrategie drüber zu stülpen. Es gibt die Erklärungen teilweise, dass es so der grosse Plan vom Westen ist, der Ukraine immer nur so viel zu geben, dass sie die Russen genau gerade auf die Distanz halten können, damit der Krieg und die Abnützung von Russland, vom Find-Russland möglichst lang geht. Ich glaube das nicht, dass es so die Gesamtstrategie gibt, vielleicht in irgendwelchen Hinterzimmern von strategischen Planern. Aber das Konkrete ist, man sieht es an den USA, es ist einfach schlichtweg ein politischer Streit gewesen. Und das ist der US-Präsidentschaftswahlkampf, der seine Schatten vorausgeworfen hat. Die Republikaner probieren jetzt alles im Joe Biden, keine Erfolg auf irgendwelcher Ebene, sei es in der Außenpolitik, sei es in der Innenpolitik, zugestehen. Und das ist dann halt so lange blockiert worden im Kongress. Eben, man hat nicht einmal die Abstimmung wollen auf die Traktandenliste setzen vom Repräsentantenhaus. Und das sind dann einfach da ganz konkrete innenpolitische Streitfragen, die das behindert haben. In Deutschland, um das auch noch halt zu erwähnen, haben wir die ewige Diskussion um Taurus-Marschflugkörper, mhm, wo eine ganz wichtige Waffe wäre, um eben das, so das Mittelstreckenpotenzial von der Ukraine, das ganz wichtig ist, erweitern zu können. Und da sind auch schlichtweg, man muss es so sagen, sind wahrscheinlich auch innenpolitische Gründe, die dazu führen, dass der Olaf Scholz jetzt einfach die Waffe nicht will liefern aus vielleicht auch Angst, so die vielen, vielen Russland-Sympathisanten, die es in Deutschland gibt, auch auf der politischen Flügel, dass er sich jetzt so ein bisschen als Friedenskanzler kann positionieren und darum die Waffen, die er das Gefühl hat, jeder besonderes Eskalationspotenzial, dass die nicht liefern.
Jetzt haben wir ja das Gefühl, dass seit 2 Jahren fast am Stück der ukrainische Präsident Zelensky auf, ich wollte nicht sagen Battletour ist, aber doch mit der offenen Hand durch Europa und durch die Welt fährt. Können wir aufgrund von der Menge an Waffen, die die Ukraine bekommt, darauf schliessen, was die Ukraine aktuell für internationale Beziehungen hat?
Das kann man schon. Das kann man schon. Man kann es positiv sehen, das Ganze. Man kann sagen, dass eigentlich die wir reden jetzt schon von über 2 Jahren Krieg, wo wir jetzt so führen, und die Solidarität mit Ukraine, die spielt größtenteils immer noch. Das kann man als überraschend werten. Vor allem auch, sage ich jetzt mal, wegen Kräften in der EU, wie EU-Kommissionspräsidentin, aber vielleicht auch italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Das sind alles Kräfte, die sehr entschieden für die Hilfe und Unterstützung von der Ukraine wirken. Selbstverständlich die NATO, Jens Stoltenberg kommt gerade, NATO-Generalsekretär kommt sofort in Sinn. Polen selbstverständlich auch, die ein sehr, sehr vitales Interesse daran haben, dass die Russen in der Ukraine auf Distanz gehabt werden. Mhm. Und dann gibt es halt aber auch natürlich die, und das ist völlig normal, die Kriegsmüdigkeit, obwohl für den Westen ist das ein lächerliches Begriff. Also wenn jemand rechnet, kriegsmüde sein, dann sind es die Ukrainer, aber sicher nicht der Westen, der sicher Distanz zuschaut. Dass dort halt eben genau das zu solchen innenpolitischen Diskussionen und Verzögerungsspielen führt und dass eben nicht die Hilfe in dem Umfang, wo nötig gesehen wäre, geliefert wird.
Wo stehen wir denn strategisch aktuell in dem Krieg? Wo stehen die Russen?
Wir sind in einer sehr schwierigen und sehr gefährlichen Lage aus westlicher Sicht. Die Ukraine ist schwer bedrängt an den Fronten. Dort vor allem so in den beiden Brennpunkten, die man schon seit Jahren diskutiert, Avdiivka und Bachmut. Die Russen dienen dort schon seit Wochen und sogar schon seit Monaten, dienen sie dort anstürmen und haben das genau gemerkt, wo jetzt die Schwächen sind von der Ukraine, dass ihnen die Munition fehlt, dass ihnen aber auch die Leute fehlen, um all die Frontlinien zu verteidigen. Sie greifen dort an, ohne Rücksicht auf Verlust, haben wichtige Geländegewinne können erzielen, haben zum Teil, das gibt jeden Tag wieder verschiedene Meldungen, haben zum Teil auch die russische Linie können durchbrechen. Es rächen sich eigentlich 2 Sachen. Zum einen ist, dass die Rasputiza, die Schlammperiode, die berüchtigte im frühen Jahr, wo meistens alles behindert und lahmlegt, dass die ausgeblieben worden ist. Ein außergewöhnlich trockener Frühling.
Genau, wo wir doch die grosse Hoffnung hatten, dass die Panzer nicht durchfahren können.
Das hat man die Hoffnung gehabt, dass einfach das Gelände und durch den Regenfall und Wetter so rastig wird, dass man eigentlich nicht vorstoßen kann und dass das den Ukrainer Zeit gibt, sich ihre Stellungen weiter auszubauen. Und zweitens ist genau das, die Ukrainer haben es verpasst gehabt, aus welchen Gründen auch immer, ein Stellungssystem anzulegen, dort in den bedrohten Abschnitt, wo dem von den Russen gleicht, mit denen sie eigentlich die ukrainische Offensive im letzten Jahr haben können stoppen und dort auflaufen lassen und auch ausbluten lassen, muss man so hart sagen. Und das rächt sich jetzt, indem jetzt Ukrainer wirklich schwer unter Druck sind und sich immer wieder, jeden Tag kommen neue Meldungen über neue Vorstöße und Geländegewinn von den Russen. Es ist eine sehr kritische Situation, dass sie das auch noch anfügen. Und die Russen wissen jetzt ganz genau, sie haben jetzt ein Zeitfenster noch von ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monaten, bis eben die Waffenlieferungen wieder in einem vollen Umfang einsetzen und bis das Material, das zugesagt ist, wirklich in der Ukraine auch ankommt und die Munition. Und das werden sie jetzt, wie schon gesagt, ohne Rücksicht auf Verlust, wenn sie das ausnutzen.
Und welche Verteidigungsstrategie hat die Ukraine da in dieser schwierigen Situation?
Die Ukrainer haben sich jetzt auf das eingestellt. Man sieht das sehr genau, im Gegensatz zum letzten Jahr, wo man keine Quadratmeter Boden, ukrainischen Boden, hat wollen aufgeben, sind sie jetzt flexibler, sie reagieren, sie ziehen sich schneller zurück, sie wollen eben Verlust an Menschen und an Einheiten möglichst vermeiden. Sie wollen nicht mehr so die Abnutzungsschlachten sich auf die einlassen. Das ist eindeutiger Strategiewechsel. Aber es führt natürlich dazu, dass eben Lücken entstehen und dass die Russen das sofort ausnutzen und führen marschieren und zum Teil eben so die Integrität von dieser ganzen Verteidigungslinie in Frage stellen.
Ist jetzt natürlich schwierig zu fragen, ob so eine Strategie Sinn macht, aber relativ schnell Boden abgeben. Macht das in deinen Augen Sinn?
In der ganzen Sinnlosigkeit von dem Krieg ist es eine bewährte Taktik. Es ist das Einzige, was die Russen jetzt im Moment machen können, wenn sie ihre Kriegsziele erreichen wollen. Und das ist die Niederwerfung von der Ukraine und das ist auch der Sturz von der Regierung. Man muss auf einen grossen Frontdurchbruch hoffen. Man muss probieren, die ukrainische Armee in so eine Verfassung zu stürzen, dass sie vielleicht auch Panik erfasst, dass der Kampfeswille, der Abwehrwille von der Ukraine gebrochen wird. Und ja, eben so Durchbrüche durch die eigene Linie, die sind sehr gefährlich. Das muss man sich so wie ein bisschen ein Domino-Spiel vorstellen. Wenn halt ein Domino steif fällt, dann kann es sehr schnell zu einem gesamten Zusammenbruch kommen, weil einfach die Leute sagen, wir haben keine Chance mehr, wir wollen uns auch nicht mehr opfern jetzt für die Verteidigung, also rette sich, wer kann. Und das ist der Kipppunkt, auf den die Russen jetzt sehr eindeutig in ihrer Strategie. Wir haben jetzt immer nur vom Bodenkrieg geredet, man darf nicht vergessen, es wird auch die Russen unterstützen, ihre Anstrengungen durch eine wirklich absolut schreckliche Luftoffensive, wo sie probieren, auch die Moral von der Zivilbevölkerung zu brechen in der Stadt, indem sie wirklich dort probieren, Energieinfrastruktur weiterhin zu treffen, aber auch eben ihre Angriffe auf die Wohnviertel, wo zum Teil ganz klar das Ziel haben, gewisse Städte in Grenznähe zu entvölkern, also die ukrainische auch Fluchtbewegung auf Seite der ukrainischen Bevölkerung auszulösen.
Wie steht es denn um den Kampfwillen und um die Moral bei der Ukraine?
Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen. Wir hören da immer noch einzelne Stimmen und das ist immer die Frage, wie repräsentativ sind denn die Stimmen? Es gibt alles. Es gibt die, die weiterhin fest überzeugt sind, auch fest überzeugt sind, dass die Ukraine gewinnen wird. Es gibt die, wo die ganze Sache vielleicht jetzt inzwischen hoffnungsloser sind. Es gibt viel Unmut auch innerhalb von der Ukraine, das ist ganz eindeutig, auch innerhalb von der Armee, dass einfach die Mobilisierungsmassnahmen nicht greifen oder zu langsam greifen, dass eigentlich immer die gleichen Leute ihre Köpfe anheben und dass die nicht ersetzt werden und zum Teil nicht einmal die Möglichkeit haben, durchzuschnaufen. Also ein Frontdurchbruch von den Russen in den letzten Tagen und Wochen ist offenbar aufgrund von dem passiert, dass eine ukrainische Einheit soll austauscht werden. Und die haben sich dann offenbar zu früh zurückgezogen. Mhm. Die Russen haben das ausgenutzt. Und statt dass sie sich zurückziehen können, hat die Einheit müssen kehrt ummachen und wieder zurück an die Front. Und dann kann man sich auch vorstellen, was das für die Moral von diesen Soldaten bedeutet hat. Das sind natürlich ganz verheerende Sachen.
Jetzt findet ja am 15. und 16. Juni bei uns in der Schweiz in Nidwalden ein ukrainischer Friedensgipfel statt. Es sind ja schon ein bisschen befremdend, dass so etwas in Nidwalden stattfindet. Ist das ein symbolischer Gipfel oder kann man sich von dem wirklich etwas erhoffen?
Der Standort, über den kann man diskutieren. Die Schweiz als Schauplatz von so einer Friedenskonferenz ist sicher ein guter Schauplatz. Ich persönlich erhoffe mir gar nicht von diesem Gipfel. Ich muss das leider so kritisch sagen. Ich verstand die Motivation, die dahinter steckt. Ich finde die Anstrengungen auch von der Schweizer Behörde sehr ehrenwert, dass man jetzt das probiert zu organisieren und dass man da probiert, wieder eine Art Friedensprozess in Gang zu bringen. Aber da stehen so viele Sachen gegen den Friedensgipfel, dass man einfach nicht vorstellen kann, dass das wirklich irgendeinen konkreten Schritt hin zum Frieden wird führen.
Wer kommt denn im Juni in die Schweiz für den Friedensgipfel?
Ja, das ist eben eigentlich noch nicht ganz klar. Die wichtigste Frage ist, kommen die Chinesen oder kommen sie nicht?
Als Freunde von Russland oder Repräsentanten von Russland?
Das ist dann eben genau das, was passieren wird. Also die grosse Hoffnung vom Westen am Friedensgipfel ist ja, wenn China kommt, dass man quasi wie China auf seine Seite kann ziehen, dass sie auch die Schraube gegenüber dem Putin anziehen und Putin dazu bewegen, den Krieg zu stoppen oder selber auch in Friedensverhandlungen zu treten. Und das ist aus meiner Sicht völlig, völlig illusorisch, weil China wird sich nicht auf die westliche Seite ziehen. China profitiert im Moment, auch wenn sie es natürlich nie würde offen zugeben, aber China profitiert im Moment von diesem Krieg, weil sie bekommen die sehr günstigen Rohstofflieferungen aus Russland, die vorher in den Westen geflossen sind, die bekommen sie jetzt, Indien übrigens auch, zu Spotpreisen und das hilft der chinesischen Wirtschaft, die ja auch angeschlagen war in letzter Zeit, das hilft ihnen. Und zweitens natürlich ist der ganze Westen und Amerika und NATO ist mit der Ukraine beschäftigt und das lässt den Chinesen im südpazifischen Raum mehr Spielraum. Und von dem her, also alle westlichen Hoffnungen, dass jetzt China sich plötzlich wird gross auf die Seite vom Westen schlagen und dem Putin sagen, nein, stopp du jetzt den Krieg und so, das wird sicher nicht passieren, das wird sicher nicht auf dem Bürgerstock passieren. Und die Rolle von den Chinesen, die sie bisher eingenommen haben, die ist auch schon sehr wichtig. Die ist so, dass China ganz klar gesagt hat, sie werden nicht Eskalation von diesem Krieg, vielleicht erst recht nicht atomare Eskalation von diesem Krieg zulassen. Und das ist eigentlich der mäßigende Einfluss, den China bisher auf Russland hatte.
Funktioniert Außenpolitik wirklich so einfach, dass man das Gefühl hat, man kann Chinesen nach Nidwalden einladen, um sie von einer anderen Realität zu überzeugen?
Ja, manchmal funktioniert es. Es gibt die berühmte Episode von den Verhandlungen vom Jugoslawienkrieg, vom Friedensschluss in Dayton, wo Bill Clinton einfach die Delegationen alle eingesperrt hat, so in ihren Verhandlungszimmer, bis sie zugesagt haben. Die Legende vermischt sich da immer ein bisschen mit der Wahrheit, aber das kann natürlich sein, dass aus irgendeinem Ort und aus irgendeinem Gesprächsverlauf irgendeine Dynamik entsteht. Aber wir dürfen nicht vergessen, einer von beiden Hauptakteuren ist nicht auf dem Bürgerstock. Und das ist ja dann schon von vornherein. Was soll eine Friedenskonferenz, wenn Russland nicht nur selber kommt, sondern auch ganz klar gesagt hat, dass sie jetzt von einer Friedensverhandlung und von einem Friedensprozent nicht das geringste Interesse haben?
Meine nächste Frage erübrigt sich in dem Fall. Wir sind von einem Frieden weit weg, und zwar so weit weg, wie wir es eigentlich fast seit 2 Jahren sind.
Ja, das ist leider so. Ich sehe, ich kann da auch nicht irgendwie Hoffnung machen. Alles deutet jetzt darauf hin, dass der Konflikt sich, und ich muss da jetzt wieder ein schlimmes Wort brauchen, dass der Konflikt irgendwann mal ausbluten wird. Auf der einen oder auf beiden Seiten, dass der Konflikt irgendwann mal eingefroren wird. Anhand von irgendeinem Grenzverlauf, wo die beiden Konfliktparteien sich weiterhin gegenüberstehen werden, vielleicht auf Jahre, vielleicht auf Jahrzehnte. Mhm. Der Hass innerhalb der Ukraine auf die Russen ist inzwischen so gross, dass man sich schlichtweg nicht vorstellen kann, dass da auch ein Versöhnungsprozess, oder wie soll der aussehen? Jede ukrainische Familie hat gelitten durch Todesopfer in der eigenen Familie durch Kriegsverbrechen von den Russen. Allein von dort her ist schwer, so einen Versöhnungsprozess sich können vorzustellen. Und ich sage jetzt so, aus westlicher Sicht, der eingefrorene Prozess ist jetzt fast noch ein bisschen die bessere Perspektive. Die schlimmere Perspektive ist natürlich die, ja, dass die Hilfe und die Waffenlieferungen, über die wir jetzt geschwätzt haben, dass die zu spät kommen, dass die ukrainische Armee schon ihren Breaking Point erreicht hat, ohne dass wir es vielleicht jetzt schon bemerkt haben, dass die ukrainische Front zusammenbricht, dass die Russen das ausnutzen für einen Regimewechsel in der Ukraine, dass der Zelensky gestürzt wird, dass irgendeine pro-russische Regierung eingesetzt wird und dass schlichtweg Ukraine zum Status von, ich sage jetzt mal, so von einem Verbündeten wie Weißrussland oder so degradiert wird. Und das wäre auch eine ganz, ganz, ganz schlimme Perspektive natürlich.
Ich hoffe natürlich, dass du keine prophetischen Eigenschaften hast, wenn du sagst, der Krieg könnte sich theoretisch auch noch jahrzehntelang ziehen. Jetzt liegt de facto über 2 Jahre Ukraine-Krieg hinter uns. Und das hat sich ja dann so, ist so ein schleichender Prozess, es ist immer ein bisschen wieder hinterher gerutscht und es ist jetzt auch schon seit über einem Jahr so, dass die meisten Schweizerinnen und Schweizer auch gar nicht mehr so genau wissen, was dort eigentlich abläuft in der Ukraine, wo die Russen stehen. Das Desinteresse, das einerseits sich aus einer Erschöpfung vom, nur aus dem Konsumieren, wir sind ja nicht dabei, wir haben ja nur eine Konsumierungserschöpfung, die wir durchleben. Glaubst du, wir Medienschaffenden müssten dem entgegenstehen und trotzdem ein bisschen mehr Platz machen für den Ukraine-Krieg und ihn, ja, weißt du, ich sage es so, den Schweizerinnen und Schweizer mehr aufdrängen, was dort passiert? Bekommt der Ukraine-Krieg in den Medien den Platz, den es verdient und haben müsste?
Ich würde das nicht so negativ gesehen, vor allem nicht aus Sicht der Medien. Ich glaube, der Ukraine-Krieg bekommt immer noch wahnsinnig viel Aufmerksamkeit und man muss nicht einmal nur, sag jetzt mal, auf die offiziellen, auf die grossen Medien schauen, sondern auch was so im Bereich der Podcasts zum Beispiel läuft. Da gibt es wahnsinnig gute Podcasts mit Experten, die jetzt schon in über 200 Folgen und in einer regelmäßig unverdrossen vom Krieg berichten. Ich glaube auch, wenn ich jetzt auch die Lesezahlen von unseren eigenen Ukraine-Artikeln anschaue, das sind alles Artikel, die immer noch gelesen werden, das Thema interessiert. Ich glaube, die Leute, die Bevölkerung ist sich der Bedeutung von diesem Krieg bewusst und es ist wirklich eine unfassbar grosse Herausforderung, die der Krieg an unsere demokratisch westliche Ordnung und auch Prinzipien vom Völkerrecht und dem übergeordneten Recht stellt. Also ich kenne im Moment keine grössere Herausforderung neben der ganzen Umweltfrage, neben dem ganzen Klimawandel, der einfach unsere Gesellschaft auch wirklich konkret bedrohen tut. Aber ich sehe das nicht so pessimistisch. Ich glaube, ja, wir Medienschaffenden machen immer noch genug und viel von der Ukraine-Krieg und die Öffentlichkeit interessiert sich für das. Aber selbstverständlich gibt es da auch unterschiedliche Ansichten. Und das darf man auch nicht vergessen. Der russische Propagandakrieg gehört wahrscheinlich zu den erfolgreichsten Teilbereichen vom Krieg, der läuft. Und Russland hat es wirklich geschafft, durch seine Trollfabriken und eben so bezahlte und Spionagetätigkeit und bezahlte Influencer, sage ich jetzt einmal, Einfluss auf die westliche Meinungsbildung zu generieren. Vielleicht sogar auf Wahlen. Und das ist die Herausforderung, die da ist. Ja.
Ich danke dir vielmals, Bojan, hast du Zeit genommen.
Ganz herzlichen Dank dir, Joel.
Ihr habt «Hinter den Schlagzeilen» gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt weitere Folgen von dem Podcast oder ein breiteres Podcast-Angebot auf chmedia.ch/podcasts sehen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und würde mich auch freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.